Herzlich willkommen zu Blühende Landschaften, unserem kleinen Ost-West-Dialog hier auf allen Thomas. Kommst du da mal aus deinem Loop raus, bitte?
Jazz.
War das denn Bebop oder was war das?
Das war scheiße.
Nee, das war ganz gut.
Also ja, es war so Bebop, Hardbop, Mainstream. Das war 1948, weißt du. Charlie Parker und ich, wir hatten damals, wir waren so, weißt du.
Warum reden wir heute über Jazz?
Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen. Nein, weil Jazz nicht nur Teil unserer Kultur ist, sondern weil Jazz, zumindest in der DDR, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern war, oder zumindest im Ostblock, ein absolutes Politikum war. Aber das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, weil Jazz einfach, ich will nicht sagen anarchisch ist, aber Jazz lebt von der Improvisation.
Also lebt. Und Jazz ist, glaube ich, die größte, was heißt die größte, aber musikalische Freiheit.
Ja.
Nicht umsonst ist Jazz ja auch die Musik der Unterdrückten, der Schwarzen in Amerika. Und ich denke mal, dass das in der DDR auch eine Möglichkeit war, sich musikalisch auszudrücken.
Ja. Genau so war es.
Ohne irgendwelche Parolen oder irgendwelche Inhalte, sondern dass dort Jazz ist vielleicht gelebte Freiheit auch. Ich selber bin mit Jazz, ich bin kein Jazz-Fan. Du bist ein Jazz-Kenner, wir kommen auch gleich darauf herum. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich dich anrufe oder wo ich ansimse, kannst du mir irgendwas empfehlen von Charlie Parker oder von John Coltrane und so weiter, kommt irgendwie was. Ich bin immer wieder mit Jazz in Berührung gekommen durch zwei Musiker. Einmal natürlich durch Helge Schneider, über den wir lang und breit gesprochen haben, der Jazz wirklich nicht nur kann, sondern auch lebt. Er ist Jazz.
Mhm.
Und er ist der Erfinder des Straf-Jazz. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Haben wir schon drüber gesprochen. Das gab es vorher nicht. Straf-Jazz. Das heißt, wenn ihm das Publikum nicht gefällt oder wenn das Publikum ihn auf den Sack geht, spielt er eine halbe Stunde Jazz. Yeah. Und das ist dann Straf-Jazz. Und der andere, mit dem ich immer wieder über Jazz auf Jazz gekommen bin, ist David Bowie.
Ja.
Und David Bowie, Jazz. Und die Anfänge von David Bowie waren sehr, sehr jazzig. Er hat ja selber Saxophon gespielt, wollte auch immer Jazz machen. Aber natürlich ist gerade seine letzte Platte, die Black Star, ist natürlich ein sehr jazziges Album und auch ein bisschen Prog ist natürlich dabei, aber es gab immer wieder Momente, wo er mit Jazz geliebäugelt hat. Es gab die Platte 1993, Black Tie, White Noise, wo er dann sogar mit Lester Bowie zusammen gespielt hat. Es gibt sogar ein Stück, das heißt Looking for Lester. Und da gab es immer so Jazz-Anklänge und darauf bin ich halt gekommen. Eins meiner Lieblingsalben von Queen heißt Jazz.
Mustafa,
Ibrahim. Da sucht man auch sehr in den Rillen nach Jazz. Da gibt es so ein New Orleans Swing Stück.
Ja, ich glaube,
Dreamer's Ball. Aber Jazz ist auch einfach als Begriff was anderes.
Genau. Das ist genau der Punkt, um den es eigentlich, glaube ich, Freddie und Queen ging, dass es gar nicht um Jazz in seiner Reihenform ging, sondern es ging einfach darum, wir sind frei und wir machen, was wir wollen. Auf dieser Platte, ganz kurz nur, das weißt du viel besser als ich, ist Mustafa drauf, es ist drauf Fat Bottom Girl, natürlich Bicycle Race und Bicycle das Race viel geliebte, drauf, das letzte Lied dieser Langrille ist ja Don't Stop Me Now.
Nein, und das ist also, nicht das letzte Lied, das ist das letzte Lied ist More of the Jazz von Roger.
Ist das so?
Ja, das ist nicht das letzte Lied.
Dann hatte ich eine andere Ausgabe. Ja. Na, wie dem auch immer sei. Also Don't Stop Me Now ist auf jeden Fall drauf. Also es ist eine unglaubliche Palette und dazwischen sind ein paar schöne Balladen von Freddie und so. Es ist eine unheimliche Palette und das wahrscheinlich heißt Jazz eben auch, es gibt ja auch diesen Film von Bob Fosse, All the Jazz mit Roy Scheider.
Genau.
Also Jazz ist eben auch ein Ausdruck von Freiheit und auch von Variationsmöglichkeiten und auch von Unabhängigkeit. Das heißt, wir gehen jetzt ins Studio und wir machen nicht, worauf wir Bock haben.
And all that Jazz.
All That Jazz. Gibt's auch diesen Song, All That Jazz, genau, aus so einem anderen Musical, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Chicago, aus dem Musical Chicago.
Ist Chicago, ne, das ist, glaube ich, schon vorher. Ja, aber ist auch, ja, egal, das ist von Liza Minnelli auch gesungen.
All, ja, ja, That Jazz. All That Jazz.
Und Jazz hat natürlich diese totale Bandbreite. Ich bin mehr so dieser Swing-Jazz-Freund. Ja. Sammy Davis Jr., Sinatra und so dieses. Ist Gershwin Jazz?
Naja, sag mal, das ist American Songbook, ne? Das sind die großen, ja, großen Songs, genauso wie Cole Porter oder viele andere, ne? Mhm. Oder auch jemand wie Kurt Weill, der ja auch viele große amerikanische, ja, ja, Schlager, ja, geschrieben, ja, hat, Speak Low oder so. Also am besten mein Tipp, nehmt euch irgendwie irgendeine CD oder irgendwas von Tony Bennett, denn der bedient das American Songbook. Und dann hörst du diese ganzen großen, ja, Songs, Fly Me to the Moon, da, 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 dieses ganze Zeug. Aber wir wollen ja über Jazz reden. Und Jazz, was ganz interessant ist, so das Image des Jazz hat sich ja gewandelt im Laufe der letzten 100 Jahre. Es kam so aus so einer Nische, so wirklich so independent, niemand wusste richtig, was es ist. Und dann wurde es mehr oder weniger Pop, und also Unterhaltungsmusik, fast schon in Richtung Schlager, ne? Da gab es dann eben so Revuefilme aus den 30er, 40er Jahren, mhm, Fred Astaire, Gene Kelly, genau, die haben also mit Pop gearbeitet. Dann gab es natürlich, ich sag mal ganz plump, wirklich Popstars wie Louis Armstrong.
Ja.
Der so das Bild des dummen schwarzen Musikers sehr, sehr bedient hat, was ihm natürlich die Black Community Zeit seines Lebens zu Recht verübelt hat.
Onkel Satchmo,
genau. Und er war eben so ein Popstar, ne? Und er spielte eben so den fröhlichen Nigger, mhm, sage ich jetzt mal so ganz plump. Und das verdrehte sich, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber von meinem Gefühl her würde ich schon sagen, das drehte sich alles um, so im Laufe der 40er, Anfang der 50er, ja, Jahre mit Aufkommen des Rock'n'Roll. Also ich rede natürlich von Elvis, Bill Haley, Buddy Holly und. Und zeitgleich verwandelte sich auch das Gesicht des Jazz weg vom Schlager, weg von den dummen Niggern, die uns hier unterhalten, die so den Onkel Tom spielen.
Wenn du Nigger sagst, meinst du das, reden wir natürlich von kulturhistorisch.
Ja, ich rede einfach ganz, ja, abfällig von diesen kulturhistorischen Sachen, ja, so wie die behandelt wurden damals.
Genau,
sie, ja, wurden richtig, eben abfällig, ja, behandelt und auch betitelt und sie wurden, die schwarzen Musiker haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir wollen da weg und wir machen richtig guten Jazz. Wir machen Hardbop, wir machen Bebop, Mainstream Jazz.
Ja.
Und dann entstanden auf einmal entstanden da solche Ikonen wie Charlie Parker und auch auf einmal Leute, die auch Popstars wurden, aber ganz anders als Satchmo, Louis Armstrong. Ich meine natürlich Chet Baker und ich meine natürlich ganz besonders Miles Davis. Miles, ja, Davis, der Zeit seines Lebens immer sehr, sehr eigen war und der sehr experimentierfreudig war und der wirklich sehr, sehr merkwürdige Sachen gemacht hat, der aber auch ein Sexsymbol war. Ne? Ja. Die Frauen waren verrückt zu ihm. Genau war es, genau das Gleiche war mit Chet Baker.
Chet Baker auch. Es gibt eine sehr gute, es gibt natürlich diese wunderbare Dokumentation über Chet Baker und es gibt, ja, hast du den Film gesehen mit Ethan Hawke?
Ja, groß, Born to Be Blue, ein großartiger Film.
Ist auch ganz großartig, ja, ja, ja. Wie war es denn in der DDR mit Jazz?
Genau, da wollte ich eben hin und natürlich, die Situation politisch war ja die 50er Jahre, es arbeiteten ja sehr, sehr viele DDR-Bürger in der Bundesrepublik und man fuhr mal als Ostberliner rüber nach Westberlin und kaufte sich die neuesten Platten. Und das war eben nicht nur Elvis oder Katharina Valente, das war dann eben auch Art Blakey and the Jazz Messengers oder Billie Holiday oder Ella Fitzgerald. Und das gefiel der DDR-Regierung gar nicht. Wie es gibt ja dieses schöne Zitat von Walter Ulbricht, diese Monotonie des Yeah, 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 die muss aufhören, ja? Damit waren nicht nur die Beatles gemeint, sondern es war in erster Linie natürlich diese dekadente Westkultur, ja, auch da zitiere ich jetzt, angeführt von Bill Haley und Elvis Presley. Rock'n'Roll, das war ihnen ein Dorn im Auge. Und natürlich auch Jazz. Was ist das? Wo kommt das eigentlich überhaupt her? Und da ging es hin und her und niemand wusste, was das sollte. Alles, was aus dem Westen kam, war scheiße. Natürlich gab es auch in Leipzig, also meiner Stadt, und mein Vater gehörte auch mit dazu, Leute, die schon Jazz gemacht haben. Man traf sich in Clubs, man traf sich in Restaurants und spielte Jazz. Und mein Vater erzählte mir von einer Geschichte, dass er spielte und er bekam dann irgendwie einen Link, dass eine FDJ-Schlägergruppe unterwegs war, um die aufzumischen, um sie zu verprügeln. Mhm. Natürlich liefen sie nicht erkennbar mit ihren FDJ-Blusen rein, sondern sie waren natürlich getarnt, also in Zivil, sage ich jetzt mal so, und kamen rein. Ich habe ja in der letzten Episode erzählt, dass mein Vater Amateurboxer war.
Ja. Yeah.
Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was dann passiert ist. Uh-huh. Jedenfalls mein Vater mit seinem Quartett, die Tür ging auf und dann kamen diese 3-4 FDJ-Schläger rein und wollten meinen Vater und seine Band aufmischen. Es hat nicht so funktioniert. Und mein Vater hat diese 3-4 Heinis relativ schnell abgefrühstückt und dann gingen sie mit einem gezogenen Schwanz weg. Das Problem blieb aber natürlich.
Ja, klar, ja.
Das ideologisch-politische Problem blieb. Und also es gibt ja diese Legende, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es gibt ja zwei Legenden. Die eine Legende ist, was den Rock'n'Roll betrifft, das habe ich schon mal im Podcast Nummer 1 oder 2 schon mal beschrieben, die Geschichte mit dem Lipsy, ne, wo dann ja, gesagt genau, hat, ja, der Rock'n'Roll, das kann man nicht machen. Also haben sie eine eigene Musik, einen eigenen Musikstil, einen eigenen Tanz erfunden.
Generiert, kann man sagen. Ja.
Genau, genau. Designed, und zwar den Lipsy-Schritt. Da gibt es dann auch ein Lied von Helga Brauer. Alle tanzen heute zum Lipsy-Schritt. Und was den Jazz betraf, da geht die Legende, ob es wirklich stimmt, weiß man nicht, dass jemand sagte, ja, also wir müssen ja legitimieren, warum man hier Jazz spielen darf in der DDR. Und er sagte, ja, in Wirklichkeit liegen die Wurzeln in der Sowjetunion. Und dann zeigten sie ein Foto von einem zahnlosen, hundertjährigen Russen, der irgendwie auf einer Gitarre den Blues spielte.
Das ist ein bisschen wie bei den Popolskis gerade. Ne?
Ja, ja, dann bist du original sofort bei den Popolskis. Das Ding war ein Riesenerfolg, weil natürlich alle Ossis, alle DDR-Bürger geschlossen brüllten vor Lachen.
Ja.
Weil anders als dann ab 1961, als es dann die Mauer gab, ja, und als dann keiner mehr rauskam, ne, ja, weil letztendlich der Grund für den Bau der Mauer war, es gingen immer mehr und mehr Leute weg. Ja. Ne, also getreu dem Motto, und der Letzte macht das Licht aus.
Ja.
Die Mauer wurde einfach gebaut, um die Arbeitskräfte, um die Werktätigen im Land zu behalten. Und jedenfalls, wenn du aber diese absolute Informationsmöglichkeiten hast, also dich immer zu informieren und einfach zu sagen, was die da uns erzählen, das ist absoluter Unsinn. Ich fahre mal rüber nach West-Berlin auf den Kudamm und gehe mal in den Plattenladen und kaufe mal die neueste Platte von dem oder so.
Ja.
Jedenfalls, es funktionierte nicht und kurze Zeit später kam man dann eben auf den Trichter. Du hast es selber schon gesagt, die Wurzeln des Jazz liegen im Blues, die Musik der unterdrückten Klasse in Amerika. Der Blues ist der Ausdruck des Schmerzes und der Verzweiflung und der Verzweiflungsschrei der unterdrückten Klasse. Und da wurde es dann legitimiert und da hatte man das dann auch wieder im Griff. Weil das Problem jeder Diktatur ist, wir als Diktatoren oder beziehungsweise wir als Regierung müssen dafür sorgen, dass wir flächendeckend den Überblick behalten, dass keiner ausreißt. Und wenn er ausreißt, müssen wir sofort wissen, wer hier ausreißen will. Wenn plötzlich 100 oder 1000 Leute ausreißen und wir wissen nicht, wie sie heißen, wo sie wohnen, was sie machen, was sie vorhaben, dann fängt hier die Anarchie an. Und das ist wiederum das Wesen des Jazz, nicht Anarchie, aber Freiheit und einfach auch
persönlicher Ausdruck, genau.
Das Unvorhersehbare sogar nicht einzuklagen, sondern einfach auch zu provozieren, auch musikalisch, ästhetisch. Jetzt
war dein Vater ja professioneller Jazzmusiker.
Na, nicht professionell, also so halbe, er war auch Tanzmusiker, er hat dann wirklich, das war in den 50er, 60er Jahren, gab es eben Bars und heute weiß man ja, man geht in eine Bar und man trinkt einen Whisky und dann geht man wieder nach Hause. Eine Bar war damals immer mit einer Band und die spielten dann sozusagen die Charts, die spielten dann die internationalen Hits und mein Vater hatte eben ein Quartett, das Harry-Nikolai-Quartett.
Ja.
Und dann spielten die eben die Charts was eben alles so unterwegs war, von Cliff Richard bis zu den Beatles oder Katharina Valente.
Und aber
so.
er hat doch studiert, oder?
Genau. Und er hat dann eben auch, seine große Leidenschaft war der Jazz, und als dann die Mauer fiel, hat er tatsächlich die Jazzabteilung des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle, mittlerweile ist er dann nach Halle gezogen, also nicht mein Vater, sondern der Sender Leipzig war erst in Leipzig, und der MDR wurde dann, der Hörfunk wurde dann nach Halle verlegt, und da hat er dann die Jazzabteilung, weil Jazz war immer seine Leidenschaft, und er hatte auch dann, er hatte immer parallel Jazzbands, die er leitete, und spielte dann auch Jazz und so. Also, und bei uns zu Hause wurde eben auch nur Jazz gehört. Meine Mutter hörte Klassik und Bach, also sehr viel Bach, 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 Bach. Und mein Vater
spielte Leipzig
eben,
ist klar, ne? Da hört
bei,
man Bach.
Bei Leipzig, ne? Da, klar, da kannst du nicht Bach, Richard, ne? Wagner spielen.
Da hört das man die Prinzen hin. Oder Bach, eins von beiden. Oder parallel.
oder parallel. Naja, jedenfalls, ich glaube, dass es in der Natur der Sache liegt, dass folgerichtig, auch wenn ich das nicht gerne höre, dass dann sowas ist, dass dann im Laufe der 60er Jahre dann der Free Jazz entstanden ist. Ja. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Free Jazz ist etwas, was ich niemals verstehen werde, was ich auch selten gehört habe. Es war in den 70er Jahren unglaublich angepfiffen.
Ja.
Überall spielte man Free Jazz, und was ich nie vergessen werde, war in Leipzig ein Jazzfestival, und dann waren so irgendwie 3-4 Musiker auf der Bühne, und die spielten Free Jazz. Mein Vater bezeichnete Free Jazz immer unter dem Motto Feuer im Zoo.
Sehr schön. Ja.
So. Ja, sehr schön. Und das, ich werde es nie vergessen, da standen drei Typen auf und fingen zu dieser Kakophonie zu tanzen.
Ja.
Ganz beseelt.
Ja.
Und mit viel Ausdruck, und ich war sehr irritiert. Ich dachte, okay.
Also Jazz im besten Falle, finde ich, ist kontrolliertes Chaos.
Ja.
Und deswegen finde ich das so erstaunlich, dass es gibt ja so viele Jazzakademien, und man kann Jazz ja wirklich auch auf der Musikhochschule studieren.
Ja.
Wie geht sowas? Wie kann man denn Jazz? Ich meine, man kann Skalen lernen, man kann Ton, ja, Harmonielehre und so weiter, aber Jazz, ist das nicht wirklich was sich widerspricht, wenn man sagt, ich habe Jazz studiert?
Naja, also sag mal so, ich weiß genau, was du meinst, aber ich denke, also es sind zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, ich glaube nicht, dass man Kunst studieren kann.
Ja.
Das ist der eine Gedanke. Aber es gibt ja diesen saublöden Spruch, Kunst kommt von Können. Das heißt, wenn du keinerlei Handwerk hast, dann könnte es unter Umständen schwierig und sehr, sehr enge werden. Natürlich gibt es viele Künstler, Quereinsteiger, Amateure, Leute mit einem Halbwissen, die irgendwie entweder Glück hatten in der Karriere oder die einfach wirklich überdurchschnittlich begabt sind mit unfassbarem Talent, wo du sagst, naja, wenn der auf eine Musikhochschule gegangen ist, den hätten die nur verkorkst. Der ist einfach so groß. Ja. Also wenn ich denke jetzt zum Beispiel an Jacob Collier oder so, was soll Jacob Collier so, weißt du, es gibt einfach Leute, die sind so große, oder wenn ich jetzt an Schauspieler denke, Jodie Foster zum Beispiel, die niemals eine Schauspielschule von innen gesehen hat.
So. Ja, aber du warst ja auf der Schauspielschule und hast das gelernt. Du
bist genau, und was hat's mir genützt? Gar nichts.
Ich glaube, dass du dir eine Technik angeeignet hast. Ja. Und wie gesagt, eine Technik kann man lernen.
Ja.
Du kannst auch, wenn du Stand-up-Comedy machst oder wenn du dich mit Comedy beschäftigst, du kannst bestimmte Strukturen kannst du lernen. Ja. Du kannst darüber Bücher lesen, aber das ersetzt natürlich nicht das wirklich das auf der Bühne stehen und das praktizieren. Wie fandest du denn den Film Wipeout? Nicht Wipeout, Whiplash. Nee,
Whiplash.
Ja.
Ich habe mir den, ich will nochmal ganz kurz nochmal zurückgeben auf deine Frage. Mit Jazz kann man das lernen. Ich glaube natürlich, und das gilt für jede Kunst, und also da ich nur Schauspieler gelernt habe, ich habe das dann einfach gesehen. Ich hatte in meinem Studienjahr an der Schauspielschule hatte ich ein paar Kommilitonen, die waren wahnsinnig ehrgeizig, sehr fleißig und waren auch sehr beliebt bei den Dozenten und haben dann trotzdem entweder gar kein Engagement gekriegt oder irgendwie ein Engagement in Pupsdorf oder in, ich weiß nicht, in Kackenhausen oder sowas. Ja. Und dann sagt, aha, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Wieso?
Kacknitz
eigentlich?
An der Gülle.
Genau. Und das ist genau der Punkt, um den es eigentlich geht. in der Kunst. Und das gilt natürlich auch für Jazz, ganz besonders für Jazz, weil du kannst Kunst nicht wirklich lernen. Aber das Entscheidende ist, und da komme ich jetzt auf den Jazz zu sprechen, das Entscheidende ist, dass du doch eine hohe Kunstfertigkeit haben musst. Und wenn du dich als Jazzmusiker, wenn du dich für Jazz interessierst, dann ist das sehr dienlich, wenn du dich mit Harmonielehre auseinandersetzt, wenn du einfach versuchst, auf deinem Instrument, welches du spielst, dass du da wirklich dich auskennst. Und ich meine, gerade im Jazz, da musst du wirklich dein Instrument nicht nur kennen, sondern du musst es einfach, wie sollst du ein Solo spielen, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wie das Instrument funktioniert. Ja. Was Whiplash betrifft, ich habe den zweimal gesehen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich erschüttert von der Brutalität.
Ja, ja, ja.
Und als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, konnte ich ihn mit mehr Milde sehen, weil dieser Film, vielleicht die Geschichte ganz kurz angerissen für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Es geht darum, um einen jungen, ehrgeizigen Schlagzeuger, der in die Big Band der Musikhochschule mit reinkommt als Schlagzeuger und sich sozusagen hochdienert. Das Problem ist aber, dass der Big Band Leiter ein absoluter Drecksack ist, der ihn beschimpft, der Psychostress und Psychospielchen mit ihm macht und der ihn erniedrigt, der ihn beschimpft, und das ganze Ding gipfelt in einer fast schon brutalen Selbstzerstörungsszene.
Es fließt Blut, es ist
Es fließt Blut und es ist unglaublich. Und das Problem ist ganz einfach, und das ist jetzt gemein, wenn ich das sage, das Gesicht des Jazz wandelt sich jetzt gerade wieder, oder das Image des Jazz wandelt sich wieder.
Ja.
Weil durch den Film La La Land zum Beispiel, übrigens der gleiche Regisseur, der auch Whiplash gemacht hat.
Ja, erstaunlich, ja.
Ja, da hat sich das Image ein bisschen gewandelt. Also Jazz galt in den 70er, 80er Jahren als Altherrenmusik, als verschrobene, unhörbare Musik, als
Paul
etwas,
Kuhn, was... Paul Kuhn, so, ne?
Das braucht keiner zu hören, das ist Unsinn, das braucht auch keiner. Das nervt. So. Und das hat sich gewandelt. Es gibt in Berlin, wie in vielen anderen Städten, gibt es eine unglaubliche Jazzszene. Ganz viele Jam-Clubs gibt es in Berlin. Ja. Sehr, sehr viele russische Jazzmusiker tummeln sich in Berlin. Tolle Musiker. Und es wandelt sich. Also die jungen Leute, ich sehe das an meinem eigenen Sohn und ich sehe das auch an vielen anderen jungen Leuten, die sich wahnsinnig für Jazz interessieren.
Ja.
Das Problem ist aber, dass du unter Umständen höchstwahrscheinlich arbeitslos sein wirst als Jazzmusiker.
Ja, ja.
Und davon handelt unter anderem auch der Film Whiplash, dass dieser sehr autoritäre Big Band Leiter versucht, glaube ich, ihm klarzumachen, wenn du überleben willst als Jazzmusiker, wenn du damit Geld verdienen willst, wenn du diesen Traum leben willst, dann musst du der Beste sein. Und wenn du nur 90% gut bist, dann hast du hier nichts verloren. Verpiss dich. Und das ist so eine brutale Wahrheit, die leider stimmt. Also,
Oscar für J.K. Simmons übrigens.
J.K. Simmons, den die meisten kennen aus dem fantastischen Sam Raimi Spider-Man-Filmen.
Ja, und jetzt auch bald wieder, ne? Als J.J. Jameson, James Jameson.
James Jameson.
Er taucht ja am Ende von dem Spider-Man Far From Home, taucht er ja wieder auf.
Stimmt.
Ja,
da spielt er diesen Verleger beziehungsweise diesen Zeitungsjournalisten,
der alles zusammen. Ja, Jameson, genau.
Genau, J.K. Simmons, und der spielt diesen, und das spielt er unfassbar gut. Aber das Problem ist, es gibt nicht ohne Grund unfassbar viele Jazzmusiker-Witze, wo Jazzmusiker durch den Kakao gezogen werden, weil sie eben alle arbeitslos sind. Es gibt keinen Jazzmusiker, so behaupten die Witze, der nicht Taxi fahren muss. Es ist das Problem, und das ist der Tribut, den du zahlen musst. Und davon handelt eben auch der Film La La Land, den ich im höchsten Maße empfehlenswert finde und beeindruckend finde, in der heutigen Zeit einen Film zu machen, der so unbequem ist, mit der Aussage, denn La La Land handelt von Idealismus. Und Jazz ist
und auch
Idealismus.
Kein Happy End und auch tragisch. Nee. Aber ich finde schon, dass weil es auch der gleiche Regisseur ist, dass La La Land und Whiplash beide diese beiden Seiten der Medaille von Jazz auch zeigen. Und es ist ja oft versucht worden, wie gesagt, es gibt auch eine Miles Davis Biografie, eine verfilmte mit Don Cheadle, die habe ich gar nicht gesehen. Hast du die gesehen mit
Ich habe sie gesehen, ich habe sie dir sehr ans Herz gelegt, weil Don Cheadle, den ich ja sowieso großartig finde, In diesem Marvel-Universum spielt er ja auch einen.
Ja, er spielt den Iron Patriot, den Freund von Iron Man.
Genau, für die Leute, genau, die jetzt nicht wissen, wer Don Cheadle ist. Und Don Cheadle hat nicht nur den Film geschrieben, hat nicht nur Regie geführt, spielt nicht nur Miles Davis, sondern er spielt auch Trompete. Also alles, was man in diesem Film hört, ist Don Cheadle. Und er wird interviewt von einem jungen Journalisten, gespielt von Ian McGregor. Das ist ein toller Film.
Ja. Ja, und wie fandst du denn den Ray Charles Film mit Jamie Foxx?
Und jedenfalls, das ist ein wirklich. Nee, ich bin noch da. So. Hörst du mich?
Ja, ja. Nee, ich habe gefragt, wie du den Ray Charles Film fandest, den Ray.
Den fand ich auch ziemlich gut.
Ja. Es geht ja darum, es ist ja erstaunlich, dass man die Essenz ist. Wir haben ja jetzt musikalische Biografien gesehen, wir haben Bohemian Rhapsody gesehen, wir haben Rocketman gesehen. Und bei Jazzfilmen ist es immer noch was anderes. Da geht es auch um die Person, aber da geht es noch mehr um die Musik, finde ich. Und noch mehr das, was die Musik eigentlich ausmacht. Und wir haben jetzt ja demnächst kommt der Respect-Film, der Film über Aretha Franklin.
Aretha Franklin, genau.
Genau, gespielt von Jennifer Hudson. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn ich Ella Fitzgerald höre, egal was sie singt, da geht mir einfach das Herz auf. Das ist für mich ganz groß.
Was ich wirklich toll finde, und das erzählt eben auch so viel über Jazz. Und das gilt für Ella Fitzgerald, das gilt natürlich auch für den großartigen Bobby McFerrin, dass die großen Jazzmusiker, und das gilt auch für Miles Davis und natürlich auch für Chet Baker, auch irgendwie immer geile Performer und gute Entertainer sind. Ja. Also es gibt diese wirklich fantastische CD Ella Fitzgerald in der Deutschlandhalle Anfang der 60er Jahre. Ja. Da singt sie Mackie Messer, da singt sie How High the Moon und viele andere große. Und die macht da einfach eine Show draus. Und das ist hochmusikalisch. Ja. Und da können wir auch wieder die Brücke schlagen zu Helge Schneider. Ich finde wirklich, dass Helge Schneider vom Jazz kommt und dass er so komisch ist und wie auch seine Shows aussehen, das hat wirklich viel mit Jazz zu tun. Und das ist, was heißt, es ist Jazz-Comedy, aber es ist
Jazz. Also es ist eine Form von Jazz und auch der Film, wir haben schon über den Film Jazz Club gesprochen, auch, das ist auch Jazz. Das ist einfach, wenn man da unbeholfen herangeht, ist man erstmal vor den Kopf geschlagen. Das ist, glaube ich, wie bei allen, als ich zum ersten Mal King Crimson gehört habe, war ich auch total überfordert.
Das ist auch heftig,
ja. Man muss sich natürlich rein, und als ich die gesehen habe letztes Jahr zusammen mit unserem lieben Kollegen Sebastian Rüger, da ist mir 2 Stunden lang das wie beim Meditieren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich schwebe über meinem Sitz. Also das war man ist auf einem anderen Level, man ist auf einem anderen Niveau auf einmal.
Ja.
Hatschi, Entschuldigung.
Gesundheit.
Ich habe mir mal eben kurz in die Armbeuge genießt.
Sehr gut, ich hab's gesehen, ja.
Das war, Palle. ja, und ich habe das große Vergnügen gehabt vor ein paar Jahren, also ich kenne jetzt nicht so viele Jazzmusiker, aber ich kenne hier in Bochum, es gibt natürlich im Westen, also bei uns im Ruhrgebiet gibt es das Jazzfest in Moers. Ja. Wo man jetzt sagen kann, okay, Moers ist nicht mehr Ruhrgebiet, aber nah dran, halt Niederrhein, da gibt es das Jazzfestival. Und es gibt in Bochum eine Formation, die nennt sich Tatort Jazz, formiert um die Sängerin Millie Häuser und um Uwe Kellerhoff. Uwe Kellerhoff kennen die meisten noch als Schlagzeuger von Geier Sturzflug.
Ah,
und Uwe ist Bochumer und wohnt auch immer noch in Bochum und hat mich eingeladen vor ein paar Jahren. Es gab Jazztage in Bochum und ich habe, es gibt von Duke Ellington, glaube ich, gibt es den Sommernachtstraum. Vertont. Und das haben die gemacht. Und die haben gesagt, Hens, du kennst dich doch mit Shakespeare aus und möchtest ein paar Shakespeare-Sachen machen und wir machen das dann zusammen. Und dann habe ich so ein Shakespeare-Blues gemacht, so nach was ihr wollt, wenn die Musik der Liebe Nahrung ist und so weiter, was sich so anbietet. Und ich kam da zu der Probe, lustig meine Gitarre geschwungen, habe gedacht, ach, vielleicht spiele ich da so bei so ein paar Stücken mal ein bisschen mit. Und dann fingen die da an, 1, 2, 3 und los ging's und ich stellte meine Gitarre ganz schnell in die Ecke und merkte ich so, nein, das ist nicht deine Welt. Deine Welt sind 3 Akkorde, Rock'n'Roll und auf die 1. Ja. Und das ist nochmal was ganz anderes. Also da, man muss wirklich, um Jazz zu machen, muss man wirklich
üben. Daran erkennst du auch Jazzmusiker, dass sie eigentlich nichts anderes tun, als 90 Stunden pro Tag zu üben. Die sind immer nur am Üben und Machen und
Tun. Du musst aber auch in einer anderen Gedankenwelt sein.
Aber weißt du, was interessant ist, dass ganz speziell Jazzmusiker auch einen ganz besonderen Humor haben. Also ja. Ich habe das, da ich nun wirklich dank meines Vaters wahnsinnig viele Jazzmusiker kennengelernt habe und dann auch international, mein Vater ist dann auch zu Festivals gefahren, also in Dresden und Leipzig und Berlin und so, habe ich wahnsinnig aus der ganzen Welt, und die haben alle einen ganz wunderbaren, kruden Humor. Und das wundert mich gar nicht bei Helge, dass der eine Comedy-Show macht. Das ist einfach folgerichtig und logisch.
Ja, gut, aber er hat halt auch aus Jazz halt auch, ich meine, die Sachen, die er erzählt und die Improvisation macht in seinen Geschichten, ich denke an die Paris-Geschichte, wo man wirklich dann beim Auftritt war und was ganz anderes gehört hat auf einmal, als das, was auf Platte war. Mhm. Und das gab es ja vorher auch noch nicht, ne, dass jemand wirklich variiert hat in seinen Geschichten und improvisiert hat und Sachen umgestellt hat auf einmal und ganze Struktur umgeschmissen hat. Das war auch schon sehr, sehr jazzig eigentlich.
Ja, so, ne? Ja. Ich glaube, dass Jazzmusiker, also wirklich, die sich wirklich entschieden haben, und das ist ja eben bei La La Land auch so, dass Ryan Gosling sich irgendwann entscheiden muss, mache ich jetzt so kommerziellen Pop-Jazz oder bleibe ich bei meinem Traum? Eine wirklich sehr, also ich finde das sehr mutig, einfach in dieser Welt, in der wir leben, die so kommerziell ist und die einfach immer wieder einem einreden, nein, du musst kommerziell sein, weil wenn du nicht kommerziell bist und wenn du nicht ein Corporate Identity und du, sondern sagt, nein, ich entscheide mich für mich und für meine Kunst und für meinen Weg. Und das ist einfach sehr, sehr interessant, das zu sehen. Und das ist bei Helge eben auch so. Und bei diesem Humor, den die haben, das finde ich einfach so super.
Jetzt kommen wir mal abschließend. Ich kam mal irgendwann mal auf John Coltrane, ich weiß nicht mehr, über was es war. Und du hast mir sofort irgendwie eine Playliste geschickt und gesagt, das Album musst du hören. Sag doch mal abschließend, das Album von John Coltrane, was man sich anhören muss, um in diese Jazz-Geschichte reinzukommen.
Oh, der hat so viel gemacht. Also natürlich gibt es so die hinlänglich, aber die kann ich dir jetzt gar nicht, ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht sagen. Weil das gilt eigentlich auch, ich sehe das auch so im Kontext mit anderen Musik, weil ich gar nicht so sage, ja, der ist, weil dann sage ich, naja, wenn du das gehört hast, dann musst du auch Thelonious Monk hören. Aber wenn du das gehört hast, dann musst du auch Charlie Parker hören. Und wenn du das gehört hast, dann musst du aber natürlich auch Stan Getz hören. Und wenn du Stan Getz gehört hast, dann musst du natürlich, also es ist einfach, und Miles Davis nicht zu vergessen und Chet Baker nicht zu vergessen und den natürlich nicht zu vergessen. Und dann gibt es noch Bill Evans, einer der wahrscheinlich herausragenden Jazzpianisten aller Zeiten. Fall, Oscar Peterson, Errol Garner. Weißt du, du merkst schon, es fängt an, weil man einfach sagt, das ist so.
Okay, also einfach versuchen, selbst zu entdecken. Ja. Es gibt ja durch die Streamingdienste die Möglichkeiten, sich Playlists anzuhören.
Ja, und die Streamingdienste, und das finde ich cool, die bieten diese Playlisten an.
Ja.
Und diese Playlisten sind wirklich alle toll, muss man sagen. Natürlich gibt es gefälligen Bar-Jazz, sage ich jetzt mal so Fahrstuhl-Jazz, ja, um es mal ganz abwertend zu sagen. Ja, genau. Aber es gibt dann eben wirklich so Kuschel-Jazz oder Sex-Jazz. Ne? Aber, aber es gibt natürlich wirklich, wenn du dann wirklich sagst, okay, ich will jetzt mal so eine Playlist haben, The Best of Miles Davis zum Beispiel oder von Chet Baker, dann wirst du glücklich. Dann wirst du einfach sagen, ja, das ist
großartig. Naja, gut, ich bin aber auch ein Alben-Fan, weißt du? Ich finde ja auch,
natürlich,
auch dass man sich auch mal ein Album am Stück, ich habe zum Beispiel neulich habe ich Songs in the Key of Life von Stevie Wonder zum ersten Mal komplett durchgehört. Und ich habe gedacht, wie konnte ich vorher ohne dieses Album leben? Entschuldigung. Ja.
Das
mein Gott, du kennst ja natürlich nur Sir Duke und Isn't She Lovely und diese Sachen. Aber ich habe ja mal versucht, ich bin ja Bassist, und ich habe mal versucht, mein Basslehrer hat mir das versucht beizubringen, den Break von Sir Duke. Ne?
Ja.
Ich bin nicht dahinter gestiegen. Ich habe gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Ich höre es, ich finde es brillant, aber ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht, es geht nicht. Also es kommt nicht von meinem Gehirn durch meine Adern in die Finger. Es geht nicht.
Ja, dann.
Ich sag's.
Wie heißt es so? Dann heißt es schön. Dann hast du es nicht.
Dann Jazz ist, wie gesagt, ich höre es gerne. Man muss es ja auch nicht können, aber man muss. Ich wollte es einfach mal nachvollziehen. Ja. Das war genau wie damals. Ich wollte einfach wissen, wie geht Schlagzeug. Und dann habe ich mir ein Schlagzeug gekauft und habe mich hingesetzt. Und ich sag mal, als Schlagzeuger einer AC/DC-Coverband kann ich, glaube ich, überleben. Aber alles, was mit Zählzeiten und Jazz und da muss man für geboren sein. Nochmal zum Abschluss. Der größte Jazzmusiker, den die DDR je hervorgebracht hat?
Ach, nein, da gab es ja auch einen. Es gab zum Beispiel eine sehr aktive Free Jazz Szene zum Beispiel, die sehr experimental waren. Da gab es dann manchmal auch so Abende, so mit Peter Waschinski zum Beispiel, also Jazz mit Puppen nannte sich das so. Aber den Jazzmusiker, es gab einen
Manfred Krug.
Manfred Krug war jetzt kein Jazzmusiker, aber nein, es gibt Ernst Ludwig Petrowski zum Beispiel, das war der lebt natürlich, ein Saxophonist, der war international sehr viel unterwegs. Manfred Krug in gewisser Weise auch, aber das war eben so ein Tausendsasser, ja, der saß da zwischen allen Stühlen. Der hat als Schauspieler angefangen und dann hatte er dieses Steckenpferd Soul und Blues, beziehungsweise Blues und eben auch Jazz zu singen. Und Anfang der 70er Jahre hat er dann angefangen, sage ich jetzt mal, Pop-Platten aufzunehmen in der DDR mit sehr großem Erfolg. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es war der Jazzmusiker. Also ich sehe es jetzt wirklich im Kontext mit Miles Davis oder mit anderen Musik. Da gibt es jetzt nicht, natürlich werden jetzt Leute sagen, ja, da gab es doch den. Und dann gab es Günther Baby Sommer, so ein Schlagzeuger, der eben auch international unterwegs war. Und da gab es den, also zum Beispiel Joachim Kühn ist ein wirklich herausragender Jazzpianist aus Leipzig, der aber dann irgendwie in den 60er Jahren in den Westen gegangen ist oder kurz vor dem Mauerfall ist er in den Westen gegangen und hat dann wirklich internationale große Karriere gemacht. Aber es gibt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand nehme wie Till Brönner, ein hervorragender Jazz-Trompeter, der ist tatsächlich ein Weltstar und es ist wirklich unfassbar, also ich kenne auch Till Brönner persönlich, der wirklich ein unfassbar netter, bescheidener, geerdeter Zeitgenosse ist. Abgesehen davon, dass er natürlich unfassbar gut aussieht und dass jede Frau mit ihm Sex haben will.
Ja, das ist ja Geschmackssache jetzt.
Da sehe ich ja auch, wenn man das mag, dann ist das okay. Meins wär's nicht. Nein, und das Lustige ist bei ihm oder das Faszinierende ist, du guckst dir irgendwie eine Platte an und dann sagst du, gibt's da gar nicht. Da spielt Till Brönner mit. Zum Beispiel Jeff Goldblum hat ja diese Big Band, ne, Milton Schnitzer Orchestra. Fantastisch. Ja. Also das ist zum Beispiel also auch ein Tipp meinerseits, hört euch bitte es gibt zwei Platten von Jeff Goldblum, eine Live-Platte, die fantastisch ist und eine Studio-Platte und beide machen großen Spaß. Die Live-Platte ist natürlich sensationell, da macht auch Sarah Silverman mit und bei einem Song spielt, verdammte Hacke, Till Brönner Schlagzeug zusammen mit Jeff Goldblum in Hollywood. Trompete spielt er.
Das hätte mich jetzt interessiert, wenn Till Brönner bei einem Jeff Goldblum Schlagzeug spielt, aber Trompete.
Nein, und es ist einfach großartig und dann den Namen Till Brönner, also was ich nur meine, ist so einem musikalischen Superstar wie Till Brönner heute einer ist im Jazzbereich oder im Musikbereich, er macht ja auch Popplatten und so. Also er wird gebucht, sage ich jetzt mal so, auch für Popproduktionen. Den hatten wir meines Wissens in der DDR nicht, aber wir hatten so einige. Aber ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass der Jazz in den 70er Jahren wirklich nicht gelitten war, weltweit. Also man war mehr Freak als heute.
Ja.
Und Jazz war wirklich alte Männermusik und wer will denn sowas hören, dieses Gekniedel. Und wenn wir uns eben, das ist eben auch die Zeit, weißt du, 70er Jahre, das war die Zeit von Prog Rock, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Pink Floyd und vieles, vieles andere und natürlich auch Led Zeppelin und AC/DC und solche. Und auf einmal kommt, da haben da Leute natürlich gesagt, geh mir weg mit diesem Quatsch, weißt du. Ja, klar. Und ich glaube, das hat was mit dem Zeitgeist zu tun. Und ich denke, jetzt ist die Zeit wieder reif für Jazz und für Jazzclubs und für Jam-Sessions und das ist auch toll. Und ich kann euch wirklich nur ermuntern, wenn es bei euch in eurem Ort, in eurer Gemeinde, in eurer Stadt ein Jazzclub gibt, dann geht hin und es gibt ja auch in Krefeld gibt es so einen Jazzkeller, da habe ich auch mal gespielt, irgendwie bei der komischen Nacht oder irgendwie. Also es gibt wirklich überall Jazzkeller und das ist einfach, die Atmosphäre ist super und das ist einfach toll. Und es spielen lustigerweise manchmal auch wirklich in diesen kleinen Keller spielen plötzlich irgendwelche Weltstars und das darf man ja auch nicht vergessen, der Jazz. Also die großen Impulse des Jazz kamen aus Amerika, aber sehr, sehr viele Jazzmusiker können heute nicht davon leben und konnten früher noch weniger davon leben. Und deswegen sind ganz, ganz viele Jazzmusiker nach Europa übergesiedelt, weil sie wussten, also in Europa, in Frankreich, Deutschland, England, überall, da nimmt man mich in Kusshand, da kann ich gut überleben. Und das ist die Tragik des Jazz oder die Tragik, wenn du Jazzmusiker bist, dass du eigentlich immer gucken musst, wo kriege ich Kohle her, weil ich ja irgendwie meine Miete bezahlen muss und ich muss irgendwie, und habe ich genug Zeit zum Üben?
Das ist ja, so viel Lebenszeit hat man. Ich glaube, Jazzmusiker leben einfach auch länger, weil sie viel länger üben.
Ja.
eigentlich.
Ja, oder so. Es kommt ihnen nur so vor, dass sie länger leben.
Stimmt, das kann sein. Den Spruch kenne ich auch. Ihr Lieben, das war unser Special zum Thema Jazz. Wir haben eine Facebook-Seite, wo es immer wieder komplementierendes Material dazu gibt und Bildmaterial und Links und so. Geht einfach mal auf unsere Facebook-Seite, Blühende Landschaften. Liked uns, teilt uns, hinterlasst uns eine gute Bewertung in den diversen Portalen und empfehlt uns einfach weiter. Seid uns einfach weiterhin gesonnen. Wir machen den Abgang jetzt wie den Eingang. Mach wieder das war, meine Damen und Herren, Blühende Landschaften, unser Jazz-Special an den Instrumenten im Hintergrund. Thomas Nicolai und am Mikrofon war für Sie Hennes Bender. Wir hören uns das nächste Mal. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie schön geschmeidig jazzig.
Yes.